Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake. Für euch wieder am Mikrofon René Waders, Pflanzenarzt und Gärtnermeister aus Kissenbrück. Hallo René.
Ja, hallihallo.
Und ich bin Hella mit dem noch nicht ganz grünen Daumen, aber es wird, René, es wird. Ich habe schon ein paar deiner Tipps umgesetzt, zum Beispiel mal das Wasser in Hamburg mit Moos weich gemacht. Da haben wir in der Folge über Juni drüber gesprochen. Wer da noch mal ein bisschen Nachhilfe braucht, kann da noch mal gerne reinhören. Heute soll es um den Pflanzenmonat August gehen. Und der August ist bestimmt auch im Garten und auf dem Balkon ein ganz besonderer Monat, kann ich mir vorstellen. Warum?
Ja, der August, erstmal, es ist ja Sommer, das ist halt einfach, es ist warm und ja, das heißt, die Ernten kommen ins Haus, das heißt, man erntet überall, man fängt an, die ersten Äpfel zu ernten, die Birnen, die ersten, also die frühen Sorten, die kann man jetzt ernten. Ja, man fängt jetzt an, Erdbeeren zu pflanzen, das ist auch ganz, ganz wichtig, da auch nur denken, wenn man im nächsten Jahr schöne Erdbeeren haben möchte. Man muss jetzt noch mal ein bisschen auf den Rasen achten, also auch das, der wächst ja jetzt nicht mehr so stark, aber auch der, da muss man jetzt so ein bisschen drauf achten und sonst blüht natürlich auch ganz viel und ganz viel schon verblüht, das darf man auch nicht vergessen. Also auch im August gibt es eine ganze Menge zu tun.
Lass uns dann doch starten mit fröhlichen Farben. Was blüht denn jetzt? So schön bunt. Das blüht jetzt.
Also, was blüht natürlich, was man sieht, die Dahlien, die stehen voll in der Blüte. Was ich empfehlen kann, es sind auch, wenn man das nicht hat, so Duftnesseln. Also auch das ist gut, das ist eine ganz tolle Pflanze, also für ganz viele Nützlinge. Dann gibt's eine Knollenpflanze und zwar heißt die Wunderblume. Also auch das, warum heißt sie Wunderblume? Weil sie ganz viele verschiedene Farben bekommt. Also sie blüht in verschiedenen Farben. Also auch das ist eine Pflanze, die jetzt richtig toll blüht. Dann fängt jetzt auch an der Wermut, ja, also auch Wermut blüht jetzt. Wermut ist schön, ist eine tolle Pflanze, die man schön verjauchen kann, um ja zum Beispiel auch gegen die Ameisen einzusetzen. Das ist halt eine schöne Sache. Der Sommerflieder natürlich sieht man auch voll in der Blüte. Currykraut, was auch so wirklich richtig duftet. Mädchenauge, Sonnenauge, die sind alle am Blühen. Also eine tolle, ja, Blütenpracht im Garten.
Und die Wunderblume, da finde ich den Namen ja schon ganz schön. Du hast gesagt, verschiedene Farben. Welche sind es denn?
Also Orange, Gelb, Rot, also alles das immer ganz viel verschiedene, bis zum Pink, Lila, also eine ganz tolle, ja, und immer unterschiedlich. So, ich sag mal so 1-Euro-Stück große Blüten, die dann, da gibt es dann ganz viele von. Pflanzt man als Knolle und kommt eigentlich auch immer jedes Jahr wieder, ist ein wenig empfindlich. Also wir haben die bei uns im Vorgarten und die kommt seit Jahren immer wieder.
Und wann setze ich die Knolle aus?
Im Frühjahr.
Im Frühjahr.
Genau, da kriegt man sie meistens auch zu kaufen. Ja, dann kann man gucken und dann wird sie einfach gepflanzt. Manche nehmen die einfach raus. Ja, wenn man empfindliche Ecken hat, dann nimmt man sie einfach raus, so wie eine Dahlie, und setzt sie dann wieder rein.
Dahlien sind ja ein großes Thema. Die sind ja nicht nur wunderschön, sondern die überdauern ja auch, wenn man sie richtig pflegt und dann auch über den Winter bringt, ne? Wie macht man denn das?
Genau, es gibt Leute, die vielleicht so in Gegenden wohnen, wo es nicht ganz so kalt ist, die lassen die Dahlien meistens im Boden und das funktioniert manchmal auch, also bei uns hier nicht, also hier, wir sind ja im Vorharz, also wer hier seine Dahlien im Boden lässt, der darf jedes Jahr neu kaufen, also die verfrieren dann und sind dann matschig, da muss man ein bisschen aufpassen und das Tolle ist bei den Dahlien, die blühen ja wirklich, bis der erste Frost kommt. Der erste Frost macht dann sozusagen die Dahlienblüte kaputt. Man kann auch Dahlien immer mal wieder zurückschneiden. Man kann auch Dahlien auch wieder, ja, ich sag einfach mal, dazu animieren, dass sie immer wieder schöne neue Blüten bekommt. Darum müssen auch ab und zu mal ein bisschen ausgeputzt werden.
Lass uns mal überlegen, wann müssen wir nochmal über die Dahlie sprechen, wenn wir sie ausbuddeln wollen, einlagern wollen. Das können wir uns dann ja gleich schon mal merken.
Ja, das ist im Herbst, bevor der Frost kommt.
Gut, dann ist notiert. Jetzt freuen wir uns an der Blüte und im Herbst reden wir dann mal darüber, wie wir die dann einlagern, damit wir sie nächstes Jahr wieder einpflanzen können. Und Wermut verjauchen, da bin ich ja hellhörig geworden. Also wir haben ja schon Brennnesseljauche hergestellt, gemeinsam quasi.
Genau.
Wermut verjauchen, funktioniert das auf die gleiche Weise? Also dass ich den pflücke und mit Wasser ansetze, verschließe, immer mal rühre? Oder wie geht das mit Wermut?
Genau, so geht das genau. Das Verjauchen ist immer gleich. Also eine Jauche herstellen wird immer gleich gemacht. Das heißt, ob ich nun Brennnessel verjauche, irgendwelche Kräuter, ob ich einen Orakaschachtelhalm verjauche, das ist alles gleich. Bei dem Wermut ist das eben nur so toll, dieser Wermut, wenn man den verjaucht und gießt den Wermut dann zum Beispiel in Kübel, wo die Ameisen sich breit machen, das mögen die Ameisen überhaupt nicht. Das heißt also, ich habe immer gleich einen Doppelnutzen. Das heißt, der Wermut, also diese Jauche, die dient als Dünger und ich vertreibe sozusagen die Ameisen aus meinen Kübeln, weil die können ganz schön lästig sein, wenn sie dann dafür sorgen, dass meine Kübelpflanzen hohl stehen. Ja, die bauen sich ja ihre Neste dann in den Kübeln, weil es da so schön warm ist und transportieren die Erde raus. Und dann hängt meine Pflanze in der Luft und dann sieht man also ganz gut oder ganz oft, dass die Pflanze echt leidet.
Jetzt können wir ja aus ganz vielen Pflanzen Jauche machen, hast du gerade nochmal gesagt. Gibt es denn bestimmte Pflanzen, die eine bestimmte Jauche brauchen oder kann ich einfach gucken, was bei mir ist im Garten, was ich verjauchen kann und dann kann ich das überall als Dünger einsetzen?
Ich kenne keine Pflanze, die keine Jauche verträgt. Also man muss natürlich nur aufpassen, wenn ich jetzt irgendwelche Kräuter habe, die ich dann essen möchte, dass ich da die Jauche dann wirklich nur an die Wurzel gebe und nicht über die Pflanze gieße, ja, weil sonst schmecken die Kräuter ein wenig seltsam. Und das liegt dann nicht daran, dass die Kräuter nicht richtig gewachsen sind, sondern dass die Jauche drüber gekippt worden ist.
Zieht wahrscheinlich ja richtig schön durch für den Geschmack.
Ja, ja.
Erste Äpfel und erste Birnen ernten. Erzähl doch nochmal, was im August erntereif ist und dann vielleicht mal erzählen, welche Sorten Äpfel und Birnen sind das denn, die jetzt schon geerntet werden können?
Erntetipp. Dafür ist die Zeit jetzt reif.
Also es sind frühe Sorten, also so ein Klarapfel zum Beispiel, der ist jetzt erntereif. Bei uns im Garten die Birnen noch nicht, weil wir haben halt eigentlich eher späte Birnen, die dann eigentlich noch kommen. Aber beim Apfel ist das so. Was bei uns jetzt so erntereif ist, ist natürlich, also Gurken, Paprika sind die ersten da, Tomaten natürlich auch, ganz große, kleine. Ja, die sind jetzt auch alle, ja, ich sag einfach mal erntereif. Und zwar auch die, die nicht im Gewächshaus sind. Das sind die im Gewächshaus, die sind ja immer ein bisschen früher erntereif. Aber ich sage also auch, die draußen jetzt gepflanzt worden sind, sind jetzt erntereif. Die ersten Bohnen kommen rein. Kohlrabi, klar, bin ich schon die ganze Zeit am Ernten. Die Beeren natürlich, Preiselbeeren. Wer Preiselbeeren im Garten hat, der kennt das. Die gehen jetzt, ja, die kann man jetzt langsam ernten. Wer Wassermelonen hat, also auch die ersten Wassermelonen, lassen sich ernten. Brombeeren natürlich auch. Das sind also die Dinge, die man jetzt sozusagen ernten kann.
Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal auf dem kleinen Balkon, den ich in Hamburg habe, Gurken und Tomaten angebaut. Ist vielleicht zu viel gesagt, weil es sind jeweils zwei Pflänzchen. Und ja, die sind recht langsam gewachsen tatsächlich. Das habe ich überall, auch auf Social Media, sieht man ganz oft Videos, wo dann Gurken und Tomatenliebhaber sagen, ja, man muss die erste Blüte abschneiden, wächst es besser. Du musst mit irgendwelchen Mitteln düngen und so weiter. Was ist denn dein Tipp gerade für Balkon, um aus den Pflanzen noch stärkere Pflanzen mit besserer Ernte zu machen?
Also das Problem ist halt immer, Grundsatz ist halt, also Gurke ist wärmeliebend, ganz klar. Und da liegt jetzt gar nicht so oft daran, dass ich halt ja vielleicht nicht genug gedüngt habe oder meine Pflanze nicht genug gestreichelt habe, sondern das liegt einfach daran, dass es einfach nicht warm genug war in diesem Frühjahr. Ja, also da muss man braucht halt, diese Pflanzen brauchen Wärme, Tomaten brauchen auch Wärme und wenn sie die nicht kriegen, dann wachsen sie eben langsamer und eben auch auf dem Balkon. Und da kannst du machen, was du willst, da kannst du dreimal am Tag düngen, wenn du möchtest, aber ohne Wärme gibt es keine Gurken. Und es ist immer ganz wichtig, viele sagen natürlich auch immer, Gurke und Tomate, oh nein, die gehören nicht zusammen. Im Gewächshaus ist das richtig. Das heißt, im Gewächshaus gehören Gurke und Tomate nicht zusammen. Warum? Weil Gurke und Tomate gegensätzliche Ansprüche haben. Das heißt zum Beispiel, die Tomate braucht trockene Luft, ganz wichtig, ganz trockene, zugige Luft, damit sie keine Braunfäule bekommt. Und bei der Gurke ist es genau umgekehrt. Die Gurke braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn sie nämlich keine hohe Luftfeuchtigkeit bekommt, sie ganz schnell Spinnenmilben und gelbe Blätter und stirbt ab. Also das ist immer. Aber Wärme brauchen sie beide.
Okay, vielleicht lag es dann tatsächlich. Es ist ja ein neuer Versuch.
Wichtig ist natürlich immer, du musst natürlich auch deine Pflanzen auf dem Balkon, weil sie ja einen kleineren Topf haben. Wie hast du die gepflanzt? Im Balkonkasten oder in Kübeln?
Nee, in so großen Töpfen.
Also in großen Töpfen. Mhm. Was hast du für Erde genommen?
Traust mich kaum zu sagen. Standarderde? Universalerde?
Oh, ja, ist doch nicht schlimm. Ja, klar, macht ja fast jeder Universalerde. Das ist okay. Also es ist ganz wichtig immer, man sollte immer darauf achten, also wenn du deine Pflanzen topfst, dann spar nicht zu viel an der Erde. Das heißt also, so eine Erde für 1,99 solltest du nicht nehmen, weil da ist kaum was drin. Das heißt also, wenn du auf dem Balkon eine gute Ernte einfahren willst, dann nimmst du immer eine, ich sag immer, am besten ist es so eine Erde, so eine Eigenmarke von irgendeiner Firma. Das ist immer noch das Beste, weil das ist immer eine gute Qualitätserde, die ist immer gut wasserdurchlässig, die hat auch mindestens für 6 bis 8 Wochen Nährstoffe, da kann die Pflanze richtig gut drin wachsen. Und danach, nach irgendwie 6 Wochen, solltest du dann unbedingt so alle 10 Tage deine Pflanzen mit Nährstoffen versorgen. Also das im Kübel ist das wirklich wichtig. Und da nimmst du dann einfach einen schönen, ja, ich sag mal, einen Flüssigdünger, einen organischen Flüssigdünger. Und dann wirst du auch merken, dass deine Pflanzen dann auch ordentlich wachsen, wenn es dann auch warm genug ist.
Okay, super. Und sag mal, für ganz ambitionierte und vielleicht schon erfahrene GemüsegärtnerInnen, kann ich aus Tomaten eigentlich auch Samen ziehen?
Ja, das machen ganz viele. Also wichtig ist immer, dass man immer weiß, was ich für Tomaten habe. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt also, ich fange ja an, indem ich entweder eine Saat geschenkt bekomme oder mir eine Saat kaufe. Wenn ich mir eine Saat kaufe, gucke ich drauf, das darf keine F1 sein. Ja, auf der Saat darf nicht F1 draufstehen. Was F1 ist eine hochgradige Inzucht. Ja, und diese hochgradige Inzucht, wenn ich daraus Saat nehmen würde, würde ich alle negativen Eigenschaften aus diesen beiden Pflanzen, also aus dieser Inzucht dann wieder bekommen. Das heißt, das sollte man nicht machen. Also immer dran denken, dass man Samenechte kauft. Samenechte heißt, da kannst du dann ganz einfach die Saat nutzen und nehmen. Und das Tolle ist halt wirklich, wenn du immer wieder aus deiner Tomate die Saat gewinnst, dann hast du in einigen Jahren deine eigene Sorte. Warum? Du musst dir immer vorstellen, du bekommst niemals die gleiche Sorte wieder. Das heißt also, wenn du eine Harzfeuer hast, ja, und du nimmst die Saat der Harzfeuer. Also, was passiert? Es entstehen ja immer Kreuzungen. Das heißt also, dass der Vater, Mutter, ja, es entstehen Kreuzungen und es entwickeln sich immer neue Pflanzen. Und diese Pflanzen, die etablieren sich an deinem Standort. Das heißt also, diese Pflanze wird an deinem Standort immer besser, ne? Weil sie über Jahre immer wieder am gleichen Standort wächst. Und das ist halt eben das Tolle bei dem Gemüse, wenn man überhaupt grundsätzlich versucht, seine eigenen Saat, ich sage, zu entnehmen. Das macht die Artenvielfalt aus, weil das will Mutter Natur. Mutter Natur möchte nichts anderes als Artenvielfalt. Wenn man sich vorstellt, das gibt auch bei den Blumen ist das ja so. Wenn du eine Blume hast und dann entnimmst du die Saat der Blume und dann siehst du sie wieder aus und siehst dann, oh, da ist ja eine ganz andere Farbe. Ich habe jetzt eine blaue ausgesät und ich habe jetzt eine rote. Das ist gewollt von Mutter Natur. Mutter Natur möchte keine Inzucht und möchte immer eine Artenvielfalt. Und wenn da 100 Sämlinge sind, sind es 100 verschiedene Pflanzen. Weil Mutter Natur möchte ganz einfach, wenn diese Saat sich verbreitet, soll die Saat überall an 100 verschiedenen Orten die Möglichkeit haben, sich zu etablieren und zu wachsen.
Aber wie nehme ich denn die Saat von den Tomaten?
Also grundsätzlich, du siehst ja, wenn die Tomate isst, ja, sind ja die Kerne da drin. Ja, du nimmst einen Löffel und nimmst einfach mal so die ganzen Kerne raus, packst die in so ein kleines Glas mit ein bisschen Wasser drin, ja, und dann schüttelst du die, machst du die ein bisschen sauber, lässt du die vielleicht auch 24 Stunden da in diesem Wasser drin, dann löst sich dieser Gelmantel um diesen Saatkern und dann nimmst du sie raus und dann kommt sie am besten in eine Filtertüte, packst sie da rein, da trocknen sie dann richtig gut und dann kannst du die trocken und warm lagern und dunkel, wenn es geht, und dann kannst du sie im nächsten Jahr aussehen.
Und mit Gurken wahrscheinlich genau das Gleiche, ne?
Ja, Gurken geht viel einfacher noch. Gurken kannst du die Kerne gleich so rausnehmen und gleich trocknen. Die haben eben nicht diesen Gelmantel um den Kern. Ja, ah, und super. Bei Bohnen genauso. Die Bohnen lässt du einfach hängen und wartest, bis sie richtig trocken sind. Bei ganz vielen Blumen ist das genauso. Da kannst du eben auch, da wartest du, bis die verblüht sind. Tagetes ganz einfach, sieht man ja, wenn die Tagetes dann verblüht ist, dann sollte man so lange warten, bis sie trocken sind und kann die dann nehmen und dann im nächsten Jahr wieder aussehen. Ein bisschen aufpassen muss man, wenn man Saat selber nimmt, zum Beispiel wenn man Zucchini, man hört ja ganz oft, dass man zum Beispiel auch Zucchinis oder Kürbis nicht selber vermehren soll. Warum soll man das nicht machen? Das sollte man nur dann nicht machen, wenn man zum Beispiel, ich habe essbaren Kürbis und ich habe Zierkürbis. Ja, und wenn die sich kreuzen, dann kann es passieren, dass der Kürbis, also dass dann der Kürbis nicht ja essbar ist. Aber grundsätzlich ist es immer so, das haben unsere Vorfahren früher auch gemacht. Die konnten auch keine Zucchini-Saat kaufen. Das heißt, die haben ihre Saat auch selber genommen. Aber das ist ganz einfach, bevor ich einen Kürbis koche oder ohne Zucchini, dann schneide ich erstmal ein Stück ab, probiere und wenn die bitter schmecken, dann schmeiße ich sie weg. Dann weiß ich hundertprozentig, ich darf sie nicht essen. Und das kann eben auch passieren, wenn ich nicht genügend Wasser gebe oder so. Oder wenn sie unregelmäßig Wasser bekommen oder dann, was dies ja nicht so passiert. Ja, darauf muss man achten.
Ich bin ja gerade hellhörig geworden, als du sagtest, Wassermelone. Das ist ja, ich bin ein bisschen sprachlos, wie du merkst, Wassermelone selbst anbauen. Also wie ist das einfach? Geht das ganz normal?
Ist ganz
einfach.
Das ist ja
schon ein bisschen exotischeres Obst hierzulande.
Also Wassermelone geht ganz einfach. Es gibt auch kleinere Sorten. Das heißt also Wassermelone, die auch nicht so groß werden. Also wir haben auch mal Wassermelone bei uns im Garten gehabt. Es ist halt immer so, das ist wie immer. Also wenn man dann Wassermelone hat und es ist ein gutes Wassermelonenjahr, dann hat man auch keine Lust mehr was auf Wassermelone. So viele davon hat, ja. Da kann man so die ganze Verwandtschaft mit versorgen. Aber es ist relativ einfach. Am besten ist halt immer, also wenn man so ein kleines Gewächshaus hat, ist das immer eine gute Sache, dass man den Wurzelbereich, das heißt also, man pflanzt diese Wassermelone ins Gewächshaus, aber die wächst raus aus dem Gewächshaus und sucht sich irgendwo ihren Weg, aber hat dadurch einen sehr warmen Fuß und das mag sie sehr gerne und dann hat man also auch, ich sag mal, einen guten Fruchtansatz und eine gute Ernte. Man kann das auch machen, indem man dann den Wurzelbereich auch mit einer schwarzen Folie abdeckt, irgendwo, dass der Boden immer schön warm ist und dann fühlt sich die Wassermelone richtig wohl und dann wird das auch was.
Und die schmecken dann auch so schön fruchtig, wie man das von Wassermelone kennt.
Ja, wie eine Wassermelone so schmeckt, ja. Das ist halt ganz normale Wassermelone, gehen ganz gut. Honigmelonen habe ich noch nicht ausprobiert, geht auch, aber ist nicht ganz so, also das ist immer sehr, sehr wetterabhängig. Wir brauchen halt einen sehr warmen Sommer und natürlich brauchen die auch Wasser, da muss man den, heißt ja nicht umsonst Wassermelone und dann läuft es.
Also großer Wasserverbrauch. Und dann brauchen die natürlich Platz. Also Wassermelone ist für meinen Balkon nichts.
Ja, nee, für den Balkon ist es eher. Also für den Balkon würde ich dann eher sagen, da kann man so Kürbis nehmen, Hokkaido, ja, in schöne Kübel gepflanzt, den Hokkaido, und dann die langen Triebe irgendwie ans Geländer vom binden. Und dann hat man hängenden Hokkaido. Sieht auch witzig aus und funktioniert ganz gut. Und dann muss man wirklich auch reduzieren. Das heißt also, wenn man nicht genug Platz hat oder nur einen kleinen Kübel hat, darf man natürlich, wenn da 20 Früchte dran sind, dann muss man sie reduzieren, damit man halt wirklich dann sagt, okay, dann habe ich jetzt die Hälfte weg, 10 Früchte und dann ist es okay.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Gartenarbeiten, die im August anfallen?
Ran an die Hake. Die wichtigsten To-Dos.
Also auf alle Fälle ist es wichtig, dass es halt, also was machen wir jetzt zum Beispiel? Wir schneiden die Himbeeren. Das heißt, die Sommerhimbeeren. Die Sommerhimbeeren, da werden jetzt alle Triebe entfernt, die Früchte getragen haben. Ja, das ist halt immer, weil es gibt ja die Herbsthimbeeren und die Sommerhimbeeren. Und da muss man unterscheiden. Die Herbsthimbeere, das hat noch ein bisschen Zeit, da kommen wir später noch dazu, aber die schneidet man komplett runter. Aber wenn die dann getragen haben. Aber bei der Sommerhimbeere ist das nicht so, weil man sieht ja jetzt diese jungen Triebe, die neu gekommen sind in diesem Jahr, das sind die Triebe, die im nächsten Jahr die Himbeeren tragen. Und die alten, die werden alle runtergeschnitten, damit, ich sag mal, die Pflanzen immer schön gesund bleiben und keine Krankheiten übertragen werden. Das ist erstmal wichtig. Also auch, dann werden die Brombeeren auch geschnitten. Das heißt also auch bei den Brombeeren werden alle nur die diesjährigen Triebe, das heißt die Triebe, die in diesem Jahr gewachsen sind, bleiben eben auch bei den Brombeeren stehen und die schneide ich raus. Das ist ganz wichtig. Also auch der Rasen, da ist ganz wichtig, da sollte man schön wirklich achten, wenn man jetzt nicht im August diese Kokosoptik haben möchte, dann muss man dafür sorgen, dass der Rasen also auch gesprengt wird. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht jeden Tag, auch wenn es richtig warm wird oder richtig warm ist, dass man jeden Tag gießt, sondern wirklich einmal die Woche, höchstens zweimal die Woche. Da nimmt man sich ein Regenmesser. Kennt man ja, kann man überall kaufen, kostet 3 bis 4 Euro. Den steckt man dann mal wirklich auf den Rasen, weil der Rasen braucht in der Woche ungefähr 20 Liter pro Quadratmeter. So, und dann stellt man den Sprenger auf und guckt immer auf den Regenmesser, bis er auf 20 Milliliter steht, dann hat er genug Wasser für die ganze Woche. Ja, und mehr muss man nicht. Ist immer besser, einmal gründlich zu wässern, als hier irgendwie anzufangen, jeden Tag zu wässern. Das ist eben auch ganz wichtig. Dann ist es wichtig, dass man zum Beispiel schon langsam anfangen kann, überlegen, ob man einen Herbstrasendünger nimmt, weil der Kali betont ist. Also damit kann man nämlich jetzt auch seinen Rasen düngen. Das ist wichtig, damit er auch gut durch den Winter nachher kommt und damit er auch nicht so schnell verbrennt. Also das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und man könnte jetzt, wenn man noch wollte, den Rasen lüften. Das heißt, jetzt über das Jahr hat sich ja ganz viel Rasenfilz angesorgt und diesen Rasenfilz kann man jetzt mit dem Lüfter entfernen, damit eben, ja, wenn es dann mal regnet oder wenn ich dann jetzt nochmal Dünger streue, der Dünger und das Wasser sofort Bodenschluss hat und nicht erst irgendwie auf so eine dicke Filzschicht liegt.
Beim Thema Rasenmähen, ne? Was ist denn da eigentlich deine Empfehlung? Wie oft sollte das machen? Es gibt ja jetzt ganz viele, die auch schon diese Rasenmäherroboter haben. Der ist ja quasi eigentlich im Dauereinsatz, weil der Rasen dann immer die gleiche Höhe hat. Es gibt aber ja auch noch RasenbesitzerInnen, die vielleicht selber mähen, weil sie gar nicht so viel Fläche haben. Da lohnt sich dann vielleicht so ein Mähroboter gar nicht und ist ja auch für Tiere gar nicht so die beste Wahl vielleicht. Oder was sind da deine Empfehlungen? Wie gelingt da die Pflege am besten?
Also, was machen wir? Wir mähen eigentlich im Sommer gar nicht. Das heißt, wir lassen im Sommer, das heißt, wir gießen unseren Rasen nicht, weil das Wasser brauchen wir fürs Gemüse. Aber trotzdem ist unser Rasen grün. Und warum ist er grün? Weil wir nicht mähen. Das Einzige, was wir machen, mal die Spitzen so ein bisschen abmähen, damit er so ein bisschen gleichmäßig aussieht und nicht ganz so kruckelig. Ja, das ist halt, aber sonst mähen wir halt nicht. Unser Rasen ist im Sommer dann 5, 6, 7 Zentimeter hoch. Und dadurch beschattet er sich selbst. Das heißt, er verbraucht weniger Wasser. Ja, und er ist eigentlich deswegen auch recht grün. Wenn ich den mähen würde, dann würde er sofort viel Wasser verdunsten und würde relativ schnell verbrennen. Das ist halt einfach, das ist eine gute, einfache Sache, um sich einfach mal, mal echt überlegen, ob man nicht so auf Wasser sparen kann und einfach mal ein bisschen weniger Arbeit hat und einfach gar nicht mäht. Wenn man einen Mähroboter hat, ist es natürlich schlecht, aber dann sollte man den Mähroboter auf höchste Stufe stellen, dass der Mähroboter wirklich auch nur die Spitzen schneidet und mehr nicht, also nicht den Rasen so auf 3,5 Zentimeter runtermäht, weil dann kommt man ohne Sprengen nicht aus. Das ist ganz wichtig. Also für den Rasen ist das nicht schlimm. Der Rasen mag es eigentlich viel lieber, wenn er jeden Tag gemäht wird oder wenn der Mähroboter immer rübergeht, dann hat er weniger Stress. Das ist halt okay. Aber nicht so tief. Das ist das A und O im Sommer jetzt, damit der Rasen nicht so schnell verbrennt.
Und du fängst dann wieder an zu mähen, wenn im Grunde der Sommer vorbei ist?
Ja, so Ende August dann. Also das, oder wenn jetzt Regen angesagt ist, dann mache ich das natürlich auch. Dann kann man auch wieder mähen.
Okay, weil du dann auch den Regen nutzt als Bewässerung im Grunde.
So sieht's aus, ja. Genau. Dann okay. Ist ja wieder Wasser da und dann kann der Rasen auch wieder wachsen und dann ist auch alles gut.
Ja, super. Gibt es eigentlich Gartenbewohner oder auch Schädlinge im August, die wir noch mit nicht chemischen Mitteln vielleicht vertreiben könnten?
Bloß keine Panik, das wirkt natürlich gut.
Ja, natürlich. Also es ist natürlich jetzt im August sind natürlich immer noch die Schädlinge unterwegs. Nicht mehr ganz so stark. Warum? Weil die Pflanzen nicht mehr so im Saft stehen. Ja? Das muss man sagen. Und weil natürlich ganz viele Nützlinge ihre Arbeit getan haben und das schon reduziert haben. Aber zum Beispiel, was man jetzt auch sieht, ist der Dickmaurüssler. Ja, der Dickmaurüssler, der ist jetzt auch unterwegs und der frisst auch alle Pflanzen an, also alle Immergrüne. Der Dickmaurüssler ist wirklich absolut, der macht kein großes Federlesen. Der frisst eigentlich alles, was ihm so zwischen seinem Rüssel kommt. Und man muss sich vorstellen, so ein Dickmaurüssler, es sind auch nur Weibchen, ja, die machen, also die vermehren sich durch Parthenogenese, das heißt also Jungfernzeugung. Das heißt also, die brauchen kein Männchen, die brauchen nur das Männchen über den Winter, das heißt für die nächste Generation, aber so die Massenvermehrung passiert eben ohne Männchen und darum können die sich so schlagartig stark vermehren, also ganz viele Insekten. Und das eben auch bei dem Dickmaurüssler. In manchen Ecken ist es wirklich so, dass ganze Hauswände vollhängen mit diesen kleinen Plagegeistern. Und das Problem ist nicht unbedingt immer der Dickmaurüssler selbst. Der frisst an den Blättern. Das sieht echt schlecht aus. Das sieht so aus, als ob der Schaffner da mit seiner Zange irgendwie die Blätter alle so abgeknipst hat, ja, weil der so Buchtenfraß macht. Schadet der Pflanze weniger, ist echt nur schlimm für unser Auge. Aber die Larven, die sitzen im Boden und die fressen an den Wurzeln und sorgen dafür, dass dann die Pflanzen kaputt gehen. Also das ist dann wirklich, und da sollte man was tun. Da ist dann immer, wenn der Befall sehr stark ist, sollte man was tun.
Was denn?
Ja, genau. Jetzt wollte ich jetzt noch warten, bis du kommst und fragst,
ja, was unbedingt.
Denn?
Was tun dagegen? Was mische ich an und sprühe drauf?
Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal arbeitet man mit Nematoden. Das ist halt einfach mit dem Bacillus thuringiensis. Der ist dann, ja, der wird über Nematoden ausgebracht. Ja, befällt sozusagen die Larven und tötet sie von innen. Das ist halt das eine. Das andere ist, ich kann dafür sorgen, dass die erwachsenen Tiere nicht so viel Eier legen. Da kann ich halt mit Neem arbeiten. Ja, dann besprühe ich meine Pflanzen, die so angefressen sind, früh morgens oder spät abends mit Neem. Und das ist vom indischen Neembaum. Das kann ich leider nicht selber ernten, weil, ja, kommt halt aus Indien und damit kann ich dann meine Pflanzen einsprühen und dann fressen die weniger. Was ich auch machen kann, wenn man jetzt mal ein bisschen drauf achtet, der Rheinfarn blüht jetzt überall. Das ist also eine Chrysanthemenart. Der heißt zwar Rheinfarn, hat mit Farn überhaupt nichts zu tun, weil die Blätter sehen farnartig aus und die Blüte sind so gelbe, knopfartige, ganz viele Blüten am Stängel und den kann ich auch nehmen, da kann ich einen Tee draus kochen und kann dann zum Beispiel auch meine Pflanzen damit besprühen, die angefressen werden. Also nicht nur vom Dickmaurüssler, zum Beispiel könnte ich auch meinen Kohl damit behandeln, damit der Kohlweißling jetzt nicht so die Raupen mir meinen Kohl nicht wegfressen. Also das funktioniert ganz gut. Oder wenn ich merke, dass der Kartoffelkäfer gerade überhand nimmt an meinen Kartoffeln, also an meinen späten Sorten, die ich noch nicht gerodet habe, dann kann ich auch dort diesen Rheinfarn nutzen und damit meine Pflanzen besprühen.
Neem und Nematoden bekomme ich im Baumarkt oder in der Gärtnerei.
Ja, die muss man sich kaufen, aber den Rheinfarn kann ich halt ernten. Ganz klar. Und da brauche ich 200 Gramm ungefähr für 5 Liter Wasser. Das muss ich immer am besten mit einem Netzmittel machen. Also man kann Netzmittel kaufen, das kostet gar nicht viel. Weiß nicht, das kostet auf dem Handel irgendwie, das sind so kleine Flaschen. Da braucht man irgendwie 5 Milliliter irgendwie dann auf so eine 10 Liter Kanne. Und dann hat man eine bessere Benetzung und mein Mittel, was ich dann selbst gemacht habe, das klebt dann besser auf dem Blatt und hat dadurch eine bessere Wirksamkeit.
Ah, okay. Dann hält es wahrscheinlich auch länger an, oder? Wenn ich es besprühe.
So sieht's aus, genau. Und ich kann mit solchen Netzmitteln, also man kann das unter dem Namen Liposam kaufen, kann man mal gucken, muss man einfach mal googeln. Da gibt's halt, das ist ein Biomittel, also rein biologisches Mittel. Zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn es sehr heiß ist, und ich irgendwie Pflanzen umsetzen muss, weil ich umgezogen bin oder irgendwas, dann kann ich meine Pflanzen damit einsprühen und dann verdunsten die weniger Wasser. Das heißt also, das ist ein Verdunstungsschutz gleichzeitig. Das heißt also, wenn ich mal irgendwo Probleme habe und manchmal ist das ja so, ich ziehe um oder irgendwie muss irgendwas gebaggert oder was ich was werden und ich habe keinen Einfluss bis zum Herbst zu warten, kann ich mit solchen Mitteln dafür sorgen, dass die Pflanze nicht so viel Wasser verdunstet, wenn ich sie denn umpflanzen muss. Also auch das funktioniert ganz gut.
Guter Tipp, ein Sommerschutz.
Genau, so das ist eigentlich nichts anderes wie Sonnencreme für die Pflanze.
Ja, Ach cool. Du hast in der Folge im Juni auch schon mal gesagt, wer richtig gärtnern will, braucht auch richtiges Werkzeug und auch eine gute Schneidewerk, weil wir immer auch mal wieder was zurückschneiden. Jetzt würde ich gerne von dir nochmal wissen, wenn ich mir da was zulegen sollte, welche vielleicht 3, 4 Dinge fürs Gärtnern brauche ich und worauf muss ich achten? Also gibt es ein bestimmtes Qualitätsmerkmal? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, also wenn ich mir Schneidwerkzeug zulege, dann muss ich halt wissen, zum Beispiel, da gibt es je nachdem, was ich habe, eine Rosenschere, eine Ambossschere. Das heißt, da muss ich mal gucken, okay, was schneide ich halt ab? Und ich muss darauf achten, dass die Scheren immer scharf sind. Das heißt also, es müssen nicht immer die ganz teuren sein, ja, aber es sollte niemals eine ganz billige sein. Ich sag mal, ganz oft ist es so, wenn man, sich eine Rosenschere kauft, so aus China, also die so eine ganz billige, wo man eine Schere für, für 6,99 irgendwo kauft, nach der dritten Rose, die man geschnitten hat, ist er entweder stumpf oder sie bricht einen kaputt, meistens dann am Griff. Also da sollte man drauf achten. Wichtig auch immer, dass man so eine Schere vielleicht auch, dass man die Messer tauschen kann. Also auch das ist wichtig manchmal. Also das gibt gute Scheren, wo man die Messer tauschen kann. Wenn die dann irgendwann nicht mehr zu schärfen sind oder irgendwann stumpf sind, kann man die Messer tauschen. Dann finde ich auch immer gut, dass man guckt, dass wenig Plastik dran ist vielleicht. Ja, das ist auch immer wichtig. So Gartengeräte, die weniger Plastik haben, ist auch immer gut, dass man darauf achtet. Früher, ich sage einfach mal auch, egal, wenn man einen Spaten oder sowas hat und einen Holzspaten mit einem Holzgriff und mit einem handgeschmiedeten Spaten, der hält über Generationen, ja, und der verursacht auch keinen Plastikmüll. Also darauf würde ich halt auch immer achten, dass man halt wirklich guckt, okay, nachhaltig vielleicht auch ein bisschen zu kaufen. Also auch diesen Aspekt mal mit zu bedenken, dass eben auch so eine Schere oder eben überhaupt das Gartenwerkzeug vielleicht auch länger hält als eine Gartensaison.
Okay, also da ruhig mal ein bisschen auf Qualität achten und gucken, was man sich dazu legt. Es ist Zeit für deinen Top-Tipp.
Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Ja, also mein Top-Tipp, da geht's natürlich um Schneiden. Das ist ja mal, ich sage mal, heute immer an morgen denken. Es ist jetzt wirklich eine gute Zeit und jetzt sollte man langsam anfangen, zum Beispiel seine Pflanzen zu vermehren. Also Nummer 1, bis Anfang August sollten unbedingt alle Erdbeerpflanzen gesetzt sein. Das heißt, die Erdbeerpflanzen machen ja Ausläufer und diese Ausläufer müssen jetzt bis so, ich sag mal, 10. August sollten sie unbedingt in dem Boden sein. Warum? Weil die Erdbeerpflanzen in diesem Jahr die Blüte fürs nächste Jahr ansetzt. Das heißt also, wenn ich zu spät pflanze, hat die Erdbeerpflanze nicht mehr genügend Zeit, genügend Blüten anzulegen und im nächsten Jahr ordentlich Früchte zu tragen. Darum ist ganz wichtig. Also jetzt unbedingt, ganz, ganz wichtig, einmal tragende Erdbeeren pflanzen und ganz, ganz wichtig, auch die vom letzten Jahr, die ich gepflanzt habe, jetzt mit Nährstoffen versorgen. Ganz wichtig, weil jetzt ist die Zeit, die Erdbeerpflanze wächst und setzt die Blüten an, damit ich im nächsten Jahr eine gute Ernte habe. Also das ist das eine. Und das nächste ist, ganz viele Pflanzen kann ich jetzt über Stecklinge vermehren. Das heißt also, wenn ich eine Lieblingshortensie habe, kann ich zum Beispiel jetzt auch noch Stecklinge entnehmen und kann meine Hortensien vermehren, weil jetzt werden die Tage immer kürzer und dann ist irgendwann nicht mehr genug Licht da und dann machen diese Stecklinge nicht mehr so gut Wurzeln. Also das ist, da sollte man drauf achten. Auch die eine oder andere Sommerblume kann jetzt auch nochmal durch Stecklinge vermehrt werden und dann auf der Fensterbank gestellt werden, damit man im nächsten Jahr dann wieder von vorne anfangen kann.
Bei Stecklingen, brauchen die eine Zeit erstmal nur im Wasser, um Wurzeln zu bilden, oder kann ich die direkt in die Erde packen?
Nein, also ich würde Stecklinge entnehmen. Das heißt, man braucht ungefähr 2 Blattpaare, die dann über der Erde sind. Also man schneidet Stecklinge mit 4 Blattpaaren. Die untersten Blattpaare werden entfernt. Und dieser Teil, wo die untersten Blattpaare dran waren, der wird in eine Aussaaterde gesteckt, in einem Topf mit Aussaaterde. Da werden die reingesteckt, schön angewässert und hell stellen. Das ist ganz wichtig. Nicht in der Sonne, aber hell. Und dann machen die jetzt in 10 Tagen bis 12 Tagen Wurzeln und sind dann verwurzelt. Und dann kann man sie irgendwo, an einem hellen, kühlen Ort stehen lassen und wachsen lassen und so richtig loslegen tun sie dann aber erst im nächsten Jahr, weil das sind sozusagen das, was die Gärtner früher gemacht haben. Die haben halt schon Stecklinge genommen von ihren Mutterpflanzen, damit dann im nächsten Jahr das wieder losgehen kann.
Und ich kann die dann auch drinnen lagern, also ich packe die nicht nach draußen, sondern...
Auf eine Fensterbank, außer ich habe natürlich irgendwelche Pflanzen, die winterfest sind. Also eine Hortense kann ich dann auch draußen irgendwo geschützt irgendwie draußen dann lagern, ja. Und sonst wird es ja irgendwann zu voll in der Wohnung. Das heißt, wenn ich da alles vollpacke, also das heißt, alle Pflanzen, die winterfest sind, die lasse ich draußen. Und alle so Beete- und Balkonpflanzen, wenn ich irgendwas habe, was ich gerne vermehren möchte oder was ich erhalten möchte, das muss ich natürlich drin lassen. Und die überwinter ich dann irgendwie an einem kühlen Ort, so bei 8 Grad nachher. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu, wirklich, wenn es dann losgeht mit Pflanzen reinholen. Aber wenn ich was vermehren möchte, ist es jetzt die bessere Zeit. Weil nachher, wenn wir die Pflanzen überwintern wollen, dann machen die kaum noch Wurzeln. Dann faulen die mir eher weg, als sie Wurzeln machen.
Super, das war doch eine ganze Menge für den Gartenmonat August. Gibt es noch was wir vergessen haben, lieber René?
Ja, was haben wir noch vergessen? Also ganz wichtig, viele sind ja auch im Urlaub. August ist ja auch so eine Urlaubszeit. Also dass man auch immer dran denkt, im Urlaub seine Pflanzen auch zu bessern. Also erst recht bei dir auf dem Balkon. Also solltest du jetzt in den Urlaub fahren, fliegen oder immer dran denken. Also auch deine Pflanzen brauchen im Urlaub ja Wasser. Ich sage mal, das kann man ganz einfach mit einer Flasche Wein machen. Das geht relativ einfach. Das heißt, man nimmt die Flasche Wein und geht zum Nachbarn und sagt, kannst du mal gießen? Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und dann ist das, ja, das ist, und was auch nochmal ganz wichtig ist, und das muss man noch zum Abschluss sein, das heißt also, es ist jetzt auch nochmal Zeit, wirklich so, wer jetzt so starkwüchsige Hecken im Garten hat, ja, die sollten jetzt auch noch mal geschnitten werden, damit sie schön in Form sind. Das heißt also, wenn man jetzt auch noch mal irgendwie irgendwelche Hecken hat, die immer grün sind, jetzt noch mal schneiden, weil das treiben die auch nicht mehr so stark durch. Und wenn man zu spät schneidet, dann treiben sie halt doch noch mal ein bisschen durch. Und dann, wenn es dann kalt wird, sind diese neuen Triebe nicht so richtig ausgereift und dann sehen die nicht gut aus. Also jetzt noch mal loslegen. Das heißt also, Ligusta, Hainbuche zum Beispiel, die sollten jetzt nochmal geschnitten werden und dann können die sich vor dem Winter gut regenerieren und kommen dann auch gut durch den Winter. Und da gibt es natürlich auch noch, was muss ich dir auch nochmal sagen, ist der Lavendel, ganz wichtig. Lavendel ist ja auch eine wichtige Pflanze. Der sollte jetzt auch nochmal schnell zurückgeschnitten werden. Also nicht so stark, sondern wirklich die Blüte ein bisschen abschneiden. Der treibt dann auch nochmal schön durch und kommt auch gut durch den Winter. Und wenn ich jetzt mal weitermache, fällt mir noch 100 Sachen ein.
Aber über den Lavendel hast du im Juli nämlich auch schon erzählt, ne? Dass man den motivieren kann, noch einmal zu blühen, wenn man zurückschneidet.
Ja, genau, so sieht das richtig aus. Und Rosen, August, kann man auch mal Rosen düngen, das ist auch nochmal wichtig, ja, damit sie nochmal schön nachblühen. Also da sollte man dann auch nochmal drauf achten. Und alles so, was verblüht ist, immer abputzen, immer sauber halten, damit die Blüte immer wieder nachkommt. Also im August kann man noch eine ganze Menge machen.
Im August muss man nochmal richtig durchstarten. Es wird dann ja irgendwann ein bisschen weniger zu tun Richtung Herbst und Winter.
Ja, aber im Garten hat man immer zu tun. Also das ist halt, ja, das ist halt immer so. Also man könnte noch weiterfahren. Also das heißt so bestimmte Dinge so. Das heißt also, es sind jetzt auch zum, wenn man einen Walnussbaum zum Beispiel im Garten hat oder so und der mal geschnitten werden muss, das sollte man auch im August machen und nicht im Winter. Also auch das sind so Dinge. Aber da können wir vielleicht ja nochmal drüber reden. Das heißt also, vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer ja nochmal eine bestimmte Frage, die wir dann beantworten, wenn es dann vielleicht auch mal um konkrete Dinge geht.
Genau. Wie man uns erreichen kann, das steht in den Shownotes. Und wer in der Zwischenzeit noch mal was nachlesen will, der kann ja vielleicht auch zu einem deiner Bücher greifen.
Oh, das auf alle Fälle, ja. Das wollen wir ja nicht vergessen, oder? Ja. Der große war das.
Der große war das, deine Gartenbibel, genau. Die vor kurzem rausgekommen ist. Und wer da noch mal was nachlesen möchte, kann ja da auch mal gucken.
Ich freue mich natürlich auch über viele Leute, die dann vielleicht jetzt im Auto sitzen oder so und zuhören. Aber vielleicht hat man ja auch mal, braucht man ein Buch zum Nachschlagen und so. Das ist wirklich so. Ja. Also ich habe schon ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen. Also ja, ganz viele sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich da vollbracht habe.
Ja, und man, hier hört man es und holt sich Inspiration und dann kann man es auch mal nachschlagen.
So sieht's aus.
Wenn man dann gerade neben dem Lavendel steht und sich fragt, Mensch, wie war das nochmal? Lieber René, ich freue mich, dass wir über den August gesprochen haben und wir hören uns wieder, wenn wir über September sprechen.
Jawohl.
Super.
Bis dahin. Also viel Spaß im Garten, würde ich mal sagen. Und
es geht weiter.
Alles klar. Bis dann. Ja.
Tschüss.
Tschüss.